So, ihr lieben Preteens, wenn ihr möchtet, könnt ihr aufbrechen. Wir wünschen euch auch eine tolle Zeit. Sascha, während du schallert so ein bisschen, kann man das noch verändern oder muss ich was verändern? Probier's mal besser. Klingelt ein bisschen. Vielleicht bin ich zu weit hinten. Manchmal ist es das schon. Ne? Ja. Okay, ich glaube, jetzt klingt's besser, oder? Genau. Gut. Reden wir noch kurz. Lieber Herr Jesus, wir schauen auf dich. Du bist König, du bist einfach wunderbar und unglaublich. Und wir wollen dir folgen, wirklich von ganzem Herzen. Und deshalb kommen wir hierher in den Gottesdienst, um uns prägen zu lassen von dir und ja, bewegen zu lassen. Und so schauen wir jetzt auf dich und wollen hören und wollen unsere Herzen öffnen. Und wir bitten dich, dass du es irgendwie schaffst, uns zu erreichen, trotz all unserem Alltag, den wir mitgebracht haben, trotz all unserer Themen. Herr, komm du durch zu uns und in unser Herz. Amen. Ja, jetzt habe ich den Stöpsel vergessen. Machen wir mal an. Kannst du mal anmachen? Genau. Das FEG-Leitmotiv. Das soll uns so die nächste Zeit bewegen. 2011 ist es schon entstanden. Ich dachte, das wäre so relativ neu, aber es ist schon 2011 entstanden. Hat sich schon ein bisschen bewährt im Bund freier evangelischer Gemeinden. Bewegt von Gottes Liebe bauen wir lebendige Gemeinden. Das ist so das Motto, das der Bund freier evangelischer Gemeinden eingeführt hat. Und seither, seit das so eingeführt wurde, geht dieses Motiv, so dieser Satz mit mir. Und ich finde ihn wirklich gut. Das ist wirklich ein gutes Leitmotiv, denn er hilft zu erfassen, was wir als Gemeindebund, als Bund von FEGs verkörpern wollen. Wir wollen sein ein Bund von Gemeinden, also so eine Gemeinschaft von Gemeinden, möglichst viele Gemeinden, das ist eigentlich so der Wunsch, möglichst viele. Und diese Gemeinden, die da so zusammenkommen, die sollen lebendig sein. Und es sind solche Gemeinden, lebendige Gemeinden, die wir bauen wollen. Und wir wollen sie bauen, weil Gottes Liebe uns dazu in Bewegung bringt. Und ein Gemeindebund, der so denkt, also der gefällt mir. Da will ich dazugehören und so bin ich froh, dass wir eine FEG sind. Und ich denke, das ist aber ein gutes Motto, ein gutes Leitmotiv, nicht nur für so einen Bund freier evangelischer Gemeinden, sondern es ist auch ein gutes Leitmotiv für eine Ortsgemeinde, also für uns hier in Homburg. Es muss dann ein klein wenig anders heißen und so habe ich es hier, glaube ich, auch schon hingeschrieben. Moment schnell. Genau. In der Einzahl. Bewegt von Gottes Liebe bauen wir lebendige Gemeinde, denn das ist das, was wir tun wollen. Wir wollen hier eine Gemeinde bauen, die lebendig ist. Okay, haben wir's? Ja, so ist's, ne? Und wir wollen diese Gemeinde bauen, weil Gottes Liebe uns dazu in Bewegung bringt. Und ich dachte, wir befassen uns einfach mal so die nächsten Sonntage mit diesem Leitmotiv und nehmen es so ein bisschen auseinander und lassen uns davon inspirieren. Und heute soll uns einfach nur dieses allererste Wort beschäftigen, bewegt. Das Christentum ist eine Bewegung. Das habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört. Da steckt das Wort bewegt ja schon drin. Also wir sind eine Bewegung, wir gehören zu einer Bewegung. Es wäre zu wenig, wenn wir uns nur so durch unsere Standpunkte definieren würden, nur durch unsere Glaubensüberzeugungen, durch Dogmen. Wenn wir uns nur um die richtige Lehre kümmern würden, das wäre zu wenig. Das wäre ein Blick nach innen. Standpunkte, sagt das im Grunde schon. Standpunkt, ne, das ist Stillstand. Und das reicht nicht. Stillstand ist das Gegenteil von dem, was Jesus sich für seine Gemeinde wünscht. Lasst mich einen Satz zitieren, den Jesus am Ende seines Erdendaseins seinen Jüngern mit auf den Weg gegeben hat. Er steht auch schon hier vorne. Ihr könnt es nicht so ganz toll lesen. Geht in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die gute Botschaft, hat Jesus gesagt. Und aufgeschrieben ist das in Markus 16, Vers 15. Dieser Satz war, wenn man so möchte, das göttliche Leitmotiv für die Jünger von Jesus. nachdem Jesus in den Himmel zurückgekehrt ist. Also das war das Leitmotiv, das er ihnen mitgegeben hat. Geht in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die gute Botschaft. Geht! Bewegt euch, macht euch auf den Weg. Das hat er ihnen mitgegeben. Da steckt so viel Bewegung in diesem Satz, ne, schon. Nur ein kleiner Satz. Aber mit diesem Satz legt Jesus die Zukunft der Christenheit in die Hände von ein paar Jüngern. Und schon zu seinen Lebzeiten war Jesus ja selbst viel in Bewegung gewesen. Also in den 3 Jahren seines Dienstes zog er ständig im Land umher, seine Jünger im Gefolge. Und jetzt kommt der Auftrag, seine Leute sollen es ihm gleich tun. Sie sollen sich auf den Weg zu den Menschen machen. Mit der besten aller Nachrichten sollen sie dorthin, wo die Leute sind. Jeder, der jemals einen Fuß auf diese Erde setzt, soll es erfahren, dass Jesus Christus ewiges Leben möglich macht. Jeder soll es hören. Die Jünger haben damals ein bisschen gebraucht, bis sie sich tatsächlich dann in Bewegung gesetzt haben. Zunächst waren sie wohl so ein bisschen eingeschüchtert, nachdem Jesus in den Himmel zurückgekehrt war, haben viel gebetet, sich an Jesus und an seine Lehren erinnert, die Gemeinschaft untereinander gepflegt und hatten es irgendwie ein bisschen gemütlich und schön. Es lief so, wie es in der Christenheit unter uns Christen ganz schnell einreißt. Hauptsache, wir haben es gemütlich. Wir gehören zusammen. Wir sind eine eingeschworene Gemeinschaft. Wir kennen Jesus und wir wollen uns daran freuen und das möglichst intensiv genießen. Nicht völlig falsch. Aber da kann man sich schnell so sehr um sich selbst drehen, dass man den Auftrag vergisst. Geht in die ganze Welt und verkündigt den Menschen die gute Botschaft. So haben die ersten Christen das auch schon gelebt. Sie brauchten fast sowas wie einen Tritt in den Hintern, damit sie sich dann mal in Bewegung gesetzt haben. Am Anfang waren sie nur in Jerusalem geblieben. Da gab es eine kleine Erweckung, aber sie sollten ja in die ganze Welt gehen und sich nicht nur da so freuen. Und es sieht so aus, als ob Gott eine Verfolgungswelle benutzt hat, um die Motivation ein wenig zu steigern. Und davon lesen wir in der Apostelgeschichte, können das mal nachlesen. Und durch diese einsetzende Verfolgung wurde es dann gefährlich für die Jünger in Jerusalem zu bleiben. Für die Christen. Und so verschlug es sie dann ja in alle Himmelsrichtungen. Und wenig später begannen sie dann sogar von Antiochien aus in Syrien Abgesandte ganz bewusst auszusenden, in fremde Gebiete zu schicken. Und es gibt ein Wort für solche Abgesandten, das sind Missionare. Die sollten also rausgehen und von Jesus erzählen. All diese Menschen, die Christen auf der Flucht, die Missionare, überall, wo sie hinkamen, brachten sie die guten Nachrichten von Jesus in Umlauf. Und von da an, ab dem Augenblick, wo sie in Bewegung waren, war diese Bewegung nicht mehr aufzuhalten. Und bis heute sind die Christen in Bewegung. Wir sind in Bewegung. Wir sind eine Bewegung. Aber es ist leider auch immer wieder zu beobachten, dass es zu Erstarrungen kommt, so zum Stillstand. Die Bewegung kommt zum Stillstand. Und das kann einzelne Christen betreffen, jeden von uns. Aber es betrifft auch ganze Gemeinden oder so die christliche Werke oder selbst Reformbewegungen oder Erweckungsbewegungen innerhalb der Christenheit. Wir alle stehen in der Gefahr zu erstarren. Was sind Anzeichen für Erstarrung, für Stillstand? Das äußert sich oft in Sprache. Es können so Sätze sein wie, früher hat es das nicht gegeben, das haben wir immer anders gemacht, so noch nie. Das sind Killerphrasen. Aber auch das ist zum Beispiel nicht hilfreich. Wir müssen uns erstmal auf uns selbst besinnen. Wir müssen uns erstmal um uns kümmern. Darum, dass wir wachsen. Das muss erstmal passieren. Und erst dann können wir raus. Und selbst ein Satz wie dieser. Ich stehe fest im Glauben, ist ein Satz, der Stillstand ausdrückt. Merkt es. Das sind die Worte, die uns verraten. Solche Aussagen, die können Anzeichen dafür sein, dass die Bewegung nachlässt und zum Stillstand kommt. Die Kirchengeschichte ist voll von Beispielen, die Bewegung zum Stillstand kommen. Und viele sind dann irgendwann tatsächlich auch in der Versenkung verschwunden. Wir haben dynamisch begonnen, haben etwas bewegt und verändert, aber irgendwann sind sie erstarrt. Die Veränderung geschah dann nur noch um sie herum. Und so hat irgendwann eine Bewegung, die ursprünglich mal sehr viel Positives bewirkt hat, plötzlich keine Relevanz mehr für ihre Umgebung, weil die Umgebung sich verändert hat. Und dann ist sie einfach nicht mehr brauchbar. Sie wird verzichtbar und löst sich schließlich auf. Also versteht mich nicht falsch, was ich nicht sage ist, dass alle Formen, Traditionen oder auch Institutionen generell schlecht wären, ne? Und dass sie Bewegung verhindern würden. Ich denke, eine Gemeinde braucht Strukturen und Bekenntnisse, sie braucht Organisation und auch feste Abläufe da und dort, um sich gesund und stabil entwickeln zu können. Zum Problem wird es erst dann, wenn diese Dinge ein solches Gewicht bekommen, ja, dass sie unsere Beweglichkeit behindern. Wir sollen in Bewegung sein, hin zu den Menschen. Unsere Frage muss immer wieder sein, wie wir noch besser und wirkungsvoller zu den Menschen hingehen können. Das ist eine Frage für uns als Gemeinde und das ist im Grunde auch eine Frage für jeden Christen. Warum fällt es uns eigentlich so schwer, uns in Bewegung zu setzen? Ich weiß nicht, kennt ihr das auch? Also ich kenne diese Trägheit. Oder warum werden wir so schnell immer träger, bis wir dann irgendwann ganz stehen bleiben, selbst wenn wir mal in Bewegung waren? Ich denke, es liegt daran, dass das Gewohnte einfach am einfachsten ist. Da muss ich nicht mehr nachdenken. Da weiß ich, wie es geht. Da habe ich es mir eingerichtet. Gewohnt ist sicher. Keine Überraschungen, keine Überforderung. Stillstand ist bequem, weil ich mich nicht anstrengen muss. Und das geht manchmal so weit, dass wir sogar Verhaltensmuster beibehalten, die uns eigentlich gar nicht gut tun. Aber es sind die einzigen, die wir kennen. Es ist das Gewohnte. Und das Gewohnte fühlt sich irgendwie gut an, sogar wenn es schlecht ist. Nun scheint Gott eher ein Gott der Bewegung zu sein, ne? Nicht des Stillstands. Und offensichtlich kann er seine Ziele mit uns besser erreichen, wenn wir in Bewegung sind. Was finden wir in der Bibel? Wenn wir da mal so drüber schauen, ich habe einfach so ein bisschen kurz nachgedacht, ne? Abraham wurde von Gott berufen, aufzubrechen, damit er in Bewegung geführt werden kann, zu was ganz Neuem. Oder ein Kernerlebnis des jüdischen Volkes ist der Aufbruch aus Ägypten und die Zeit der Wüstenwanderung. Von Jesus haben wir es vorhin schon gehört, er war in Bewegung und seine Jünger hat Jesus in die Nachfolge berufen. Auch sie sollten hinter ihm hergehen und in Bewegung sein. Gott war nicht zufrieden damit, dass in Jerusalem eine Megachurch entsteht, 3000 an einem Tag dazugekommen. Er wollte, dass Missionare dafür sorgen, dass auch an vielen anderen Orten Gemeinden entstehen. Und auch bei jedem Kind Gottes gehört Bewegung dazu, Entwicklung. Es ist Gottes Plan, dass wir im Glauben und in der Erkenntnis wachsen und dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Bewegung. Wisst ihr eigentlich, dass man von hier vorne gewisse Gewohnheitsmuster auch im Gottesdienst beobachten kann? Also fast alle sitzen gern hinten. Das ist, ich weiß nicht, woran es liegt. Das, vielleicht ist es so die geheime Angst, sonst plötzlich als Freiwilliger hier vorne auf der Bühne zu stehen oder so, ne, freiwillig berufen. Oder ihr wollt alle nur einfach am schnellsten bei den Keksen sein, hinten nach dem Gottesdienst. Ich weiß es nicht. Aber es sind nicht alle, die hinten sitzen. Ne, manche haben Schwierigkeiten mit dem Sehen oder mit dem Hören. Und sie haben so im Laufe der Zeit Plätze gefunden, ja, wo sie am besten mitkriegen, was hier vorne los ist. Ich denke, das ist auch vollkommen in Ordnung. Die Studenten, die sitzen meistens dort drüben, da, wo die Studenten irgendwie schon immer gesessen haben und wo man sich halt dann so einfindet. Also wer jetzt woanders sitzt als Student, Pech gehabt. Also ihr Neuen, einige von euch kenne ich jetzt noch nicht, herzlich willkommen. Besonders die Erstis. Ne? Schön, dass ihr alle wieder da seid. Auch die anderen Studenten jetzt nach der langen Pause. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Teenies, pflegen, oben auf der Empore zu sitzen, da, wo man so ein bisschen rumlümmeln kann, wo man mit dem Handy spielen kann, wo man quasseln kann und vielleicht auch mal pennen, ne? Aber ich sehe das. Dann gibt es diejenigen, die beim Singen gerne aufstehen und damit sie nicht den anderen die Sicht verbauen, stehen sie gerne irgendwo im hinteren Bereich. Zum Teil sind das also alles richtig gute Gründe, warum ihr da sitzt, wo ihr sitzt. Aber es besteht schon so ein bisschen die Gefahr, ne, muss ich euch sagen, dass ihr vor lauter Gewohnheit zum Stillstand kommt. Selbst hier im Gottesdienst. Der Gottesdienst soll euch ermutigen, inspirieren, herausfordern. Wenn er zu einem Trott wird, den ihr über euch ergehen lasst, dann verliert er seine Wirkung. Dann erreicht er sein Ziel nicht mehr. Und womöglich kommt es so weit, dass der Heilige Geist gar nichts mehr bei euch bewegen kann, weil alles in Routine erstarrt ist. Wollt ihr das? Nein. Gut. Und deshalb dachte ich, dass wir heute mal ein Experiment machen. Ihr habt alle eine Stunde länger geschlafen und seid wahrscheinlich so richtig gut ausgeschlafen. Und ich dachte mir, da können wir es mal wagen, oder? Also, ich kann mich erinnern, dass ich bei einem Seminar mal gelernt habe, dass man durch eine neue Perspektive ganz neue Einfälle bekommen kann. Da genügt es so in einem Meeting, wenn die Teilnehmer einfach mal ihre Plätze tauschen. Und plötzlich sind da neue Ideen, weil man anders schaut. Man schaut anders in den Raum und auf das Flipchart und plötzlich denkt man neu. Und wo das Team dann vielleicht vorher nicht weiterkam, sind plötzlich neue Ideen und es geht nochmal, kommt was in Bewegung. Und das möchte ich jetzt mit euch ausprobieren. Ich möchte euch bitten, einmal den Platz zu wechseln. Ihr habt es befürchtet, ne? Also lasst mich kurz noch erklären. Oh, ihr geht schon los. Super. Also lasst mich kurz noch erklären. Okay, kurz. Noch so 2, 3 Anmerkungen. Also jeder sucht sich einen neuen Platz. Wer nicht mobil ist, darf natürlich sitzen bleiben. Ne? Okay, das gibt es halt auch. Aber schaut euch mal um, es gibt viele schöne Plätze. Es gibt auch ein paar weniger schöne, aber auch das ist gut für neue Eindrücke. Sehr gut. Ihr macht das schon toll. Ich habe euch nochmal eine Skizze mitgebracht, wie es gehen soll. Also das Ziel ist, ja, Jungs, ihr wollt doch nicht schon erstarren, bevor ihr richtig in das Alter gekommen seid, wo das passiert. Sag mal. Also das Ziel von dieser Übung war jetzt, dass ihr neben jemandem sitzt, neben dem ihr sonst nicht sitzt. Ist das passiert? Oder habt ihr jetzt blockweise einfach nur getauscht? Nee, okay. Sonst tauscht noch mal schnell, wenn ihr seht, den kenne ich eigentlich schon die ganze Zeit. Manche sind so ein bisschen, also es könnte ja sein, dass man jetzt sich unwohl fühlt, wenn man so ganz allein irgendwo anders säße, also wenn man so zu zweit noch, ne, neben jemandem. Aber guckt mal, dass neben euch jemand sitzt, den ihr noch nicht so gut kennt. Okay? Ich hab mich gefragt, ob ich jetzt auch noch nach hinten gehe, aber ich glaube, das wird zu kompliziert. Genau, Sascha, kommst du hier? So, ich weiß jetzt nicht, wie es euch jetzt damit geht. Also wer heute zu Gast hier ist, es tut mir leid, also das machen wir wirklich nicht jeden Sonntag. Ja, das. Aber ich glaube, ihr könnt trotzdem dankbar sein. Die Alternative, die wir überlegt hatten, war, dass wir Laurentia singen. Ne? Wegen Bewegung, ja? Nein, ne? Okay, nee, habe ich auch gedacht, das halte ich nicht mehr durch. So, wie kommt es euch vor, da wo ihr jetzt sitzt? Ist mal eine ganz andere Perspektive, oder? Das ist doch interessant, ne? Man guckt mal ganz anders in den Gottesdienstraum hinein. Irgendwie anders, aber doch auch irgendwie vertraut, weil es ist ja immer noch der gleiche Raum. Also eigentlich gar nicht so schlimm, oder? Was ich jetzt gemacht habe mit euch, das ist, ich habe euch aus eurer Komfortzone herausgeholt. Ja? Von Komfortzonen ist normalerweise immer dann die Rede, wenn es darum geht, sie zu verlassen. Und deshalb ist das Thema für manche von euch vielleicht nicht so angenehm. Lasst mich das mal so an das Modell erklären, aus dem dieser Begriff kommt. Hier mitgebracht, also die Komfortzone, sogenannte Drei-Zonen-Modell, das spricht von Komfortzone, von Wachstumszone und von Panikzone. Kommt irgendwie aus der Sportpsychologie oder so, wenn ich das richtig gehört habe. Komfortzone, da fühlen wir uns wohl, ne? Da alles geht uns leicht von der Hand, wir müssen uns nicht besonders anstrengen, brauchen kaum nachzudenken, alles gut. In diesem Bereich gehören so Tätigkeiten wie das Zähneputzen, ne? Routinearbeiten. Das ist die Zone unserer Familie und Freunde, unser vertrauter Wohnort. Alles fühlt sich vertraut und sicher an. Das ist einfach so diese Komfortzone. Dann haben wir die Wachstumszone. In die kommen wir, wenn wir unbekanntes Terrain betreten. Aber in diesem Ungewohnten liegt eben die Chance zu wachsen. Hier wird es ein bisschen schwierig. Wir brauchen Energie dafür, fühlen uns eventuell so ein bisschen verunsichert oder haben sogar Angst. Das kann durchaus vorkommen. Jetzt hoffe ich nicht, dass euch das gerade so geht. Aber für diese Wachstumszone gilt, mit ein bisschen Mut schaffen wir das. Das ist wirklich gut machbar. Wir müssen uns nur so ein klein wenig überwinden. Wenn wir etwas einige Male wiederholt haben, was für uns in dieser Wachstumszone liegt, dann wird das ein Teil von unserer Komfortzone. Und so kann man sich vorstellen, durch so die Ausflüge in diese Wachstumszone kann man seine Wahrnehmung, sein Leben, seinen Radius erweitern, neue Erfahrungen sammeln und man wächst. Man entwickelt sich weiter. Eine schöne Sache. Es gibt einen schönen Satz, den ich gefunden habe von dem römischen Philosophen Seneca. Ich finde, der hat es gut ausgedrückt. Nicht, weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer. Nicht, weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer. Dann gibt es noch die dritte Zone, die Panikzone, sage ich auch noch kurz was zu. In diesem Bereich geraten wir, wenn wir bei ungewohnten Aufgaben eine bestimmte Schwelle überschreiten. Also wenn wir etwas ausprobieren, was eine Nummer zu groß für uns ist. Da fühlen wir uns dann extrem unsicher, mit großer Wahrscheinlichkeit scheitern wir. Das Ganze ist negativer Stress pur, keine gute Erfahrung. Und wie im Sport, ne, wenn man Muskel überdehnt, dann verletzt man sich. Und das kann in ganz ähnlicher Art bei allem passieren, was wir angehen. Wenn ich es übertreibe, wird das, was eigentlich gut ist, wieder schlecht. Also diese Zone, die Panikzone, sollten wir vermeiden. Aber wenn wir wachsen wollen, wenn wir in Bewegung kommen wollen, dann müssen wir tatsächlich unsere Komfortzone verlassen. Neues entsteht immer nur außerhalb der Komfortzone. Noch ein Zitat. Thomas Jefferson. Wenn du etwas willst, was du noch nie hattest, musst du bereit sein, etwas zu tun, was du noch nie getan hast. Wenn du etwas willst, was du noch nie hattest, musst du bereit sein, etwas zu tun, was du noch nie getan hast. Erst in der Wachstumszone lernt man dazu. Erst da wächst man. Da entsteht Bewegung in unserem Leben. Und das ist das, was Jesus möchte. Ist übrigens gar nicht schlimm, wenn man solche Schritte in die Wachstumszone, also aus der Komfortzone heraus unternimmt, in dieses Neuland hinein, und dann merkt, dass man wieder zurückkehrt in seine Komfortzone. Nicht schlimm. Immerhin hat man dadurch schon mal über den Tellerrand geschaut, hat was Neues gelernt, auch wenn man feststellt, das war jetzt nicht das Richtige für mich. Es ist gut, das auszuprobieren. Und das ist etwas völlig anderes, wieder zurückzukehren, als aus Bequemlichkeit oder aus Angst oder aus Risikovermeidung oder Unsicherheit heraus überhaupt gar nicht erst loszugehen. Denn dann hat man nie die Chance zu wachsen. Also es sind die Ausflüge in diese Wachstumszone, die unser Leben bereichern und die uns letztendlich weiterbringen. Ich hoffe, dass ihr durch euren Platzwechsel heute auch in eine Wachstumszone gekommen seid. Also ich hoffe wirklich, dass ihr jetzt nicht in eurer Panikzone sitzt. Wenn alles wie geplant gelaufen ist, dann sitzt ihr jetzt neben mindestens einem Menschen, den ihr noch nicht so gut kennt. Und dann bitte ich euch, lauft doch nachher nicht gleich auseinander, sondern wendet euch einander zu und tauscht euch mal so ein bisschen aus. Lernt euch näher kennen und lasst euch bereichern. Einfach davon, wie der andere ist und wer er ist. Es bereichert euer Leben. Das ist übrigens im Grunde die wichtigste Technik, die es braucht, um auszuführen, was Jesus uns aufgetragen hat. Geht in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die gute Botschaft. Diese Technik nennt man Gespräch. Die gute Botschaft weitergeben geschieht im Gespräch mit Menschen, die die Botschaft noch nicht kennen. Gespräch ist gar nicht so schwer. Das kriegen wir hin, auch wenn es vielleicht manchmal so ein bisschen außerhalb unserer Komfortzone liegt. Aber Jesus möchte uns bewegen, unsere Komfortzone zu verlassen, um die gute Botschaft unter die Leute zu bringen. Jesus will, dass wir uns auf den Weg machen zu den Menschen, zu denen, die ihm noch nicht begegnet sind, zu denen, die noch auf Abstand mit ihm sind. Ihr kennt vielleicht aus der Physik, aus dem Physikunterricht noch desen Newton-Pendel. Auch das habe ich noch mitgebracht. Kennt ihr es? Vielleicht habt ihr eins zu Hause so, ne? Es schaltet gleich ab, bevor ihr hier hypnotisiert werdet. Wenn man so diese eine Kugel anhebt und loslässt, ne, dann gibt ihr den Impuls weiter über die nächsten Kugeln und die letzte, da sieht man dann die Auswirkung. Ne? Wenn wir uns mal vorstellen, dass diese erste Kugel Jesus ist, der die Menschen erreichen will, dann wird klar, ja, dass wir von den Menschen nicht sehr weit weg sein dürfen, um seinen Impuls weiterzugeben. Im Grunde müssen wir es so machen, wie Jesus es auch getan hat. Er hat den Himmel verlassen, um bei den Menschen zu sein. Er hat bei den Hochzeiten mitgefeiert. Er nahm teil an den Trauerfeiern. Er war bei den Kranken und bei den Behinderten. Er ließ sich von Theologen stören und hinterfragen. Er ließ Kinder auf seinem Schoß sitzen. Er war für Römer erreichbar und nahm sich Zeit für die ausländischen und verachteten Samariter. Jesus war in Bewegung, unterwegs zu den Menschen. Und dazu will er auch die bewegen, die mit ihm leben. Hin zu den Menschen, dorthin, wo das Leben spielt. Aber es ist nicht nur die Nähe zu den Menschen, die wir brauchen genauso auch die Nähe zu Jesus. Auch das sieht man schön an diesem Pendel, weil Jesus uns anstößt. Deshalb geben wir das weiter, was er an uns weitergegeben hat, diesen Impuls, diese Energie sozusagen. Und das finde ich sprachlich so schön und ganz interessant an diesem Leitmotiv der FWGs. Bewegt von Gottes Liebe bauen wir lebendige Gemeinde. Merkt ihr es, dieses Wort bewegt ist im Passiv grammatikalisch. Das heißt gerade nicht, wir bewegen, wir setzen uns in Bewegung und wir bringen unsere Gemeinde voran. Wir krempeln die Ärmel hoch und die Gemeinde um. Es ist gerade kein Aktionismus, der eine schleichende Erstarrung zu verhindern sucht. Hier geht es vielmehr um etwas, das mit uns geschieht. Wir werden bewegt. Da ist jemand, der auf unser Leben einwirkt. Einer, der aktiv ist. Einer, der uns berührt, der uns anstößt, anspricht, der uns ergreift, begeistert. Am Anfang dieses Leitmotivs steht kein Gemeindeaufbaukonzept, kein Ratgeber für Evangelisation, kein Kurs in Church Management, kein Handbuch für Gemeindewachstum und Gesellschaftsrelevanz. Am Anfang steht kein kluger Kopf und kein Stratege, der weiß, wo es lang geht. Am Anfang steht nur einer, Jesus höchstpersönlich. Er ist der Aktive, der uns in seiner Liebe begegnet. Wenn wir nicht von Jesus bewegt werden, dann bewegen wir nichts. Wenn er uns nicht ergreift, dann greifen unsere Bemühungen ins Leere. Wenn er uns nicht packt, dann können wir einpacken. Wenn er uns nicht ansteckt, dann stecken wir fest. Und wenn er uns nicht begeistert, dann geistern wir blutleer und herzlos durch diese Zeit. Menschen, die mit Jesus zu tun haben, werden bewegt. Sie sind selbst fast passiv. Sie lassen sich bewegen und werden so zu Bewegern. Gemeinde wird bewegt und wird so zu einer Bewegung. Sie beginnt in der unmittelbaren Nähe von Jesus und führt in die unmittelbare Nähe zu den Menschen, um gleichzeitig von Jesus Christus immer wieder neu bewegt zu werden. Ansgar Hörsting, der Präses des Bundes Freie Evangelischer Gemeinden, der schreibt Folgendes zu diesem Thema, als es damals so eingeführt wurde. Wenn es um Jesus, wenn es um Gemeinde und Glauben, wenn es um die zentralen geistlichen Dinge geht, dann sind nicht wir es, die etwas bewegen. Es ist Gottes Liebe, die uns bewegt. Sie hat alles in Bewegung gesetzt. Wir sind bewegt. Gott ist aktiv. Wir sind passiv. Dieses erste Wort im Leitmotiv entzieht mir jede Selbstherrlichkeit. Es zeigt mir meine vollkommene Abhängigkeit. Es ist nicht schlimm, von Jesus abhängig zu sein. Im Gegenteil, es ist Erfüllung. So hat er geschrieben. Abhängigkeit von Jesus. Wir merken, hier wird's persönlich. Es geht um die Frage, wie ich ganz persönlich Jesus begegne. Wie lese ich sein Wort? Wie höre ich Andachten und Predigten? Wie ist das, wenn ich bete? Wie lasse ich mich von Jesus bewegen? Aber versteht es nicht falsch. Es geht nicht so sehr um den eigenen Antrieb, um eine persönliche Leistung. Es geht darum, dass ich mich Jesus aussetze, um von ihm bewegt zu werden, von ihm die Impulse zu bekommen. Die Frage für uns ist also diese: Bin ich in der Nähe von Jesus? Bin ich ihm so nah, dass mich seine Impulse berühren, bewegen, anstoßen? Oder steht etwas Trennendes dazwischen? Und dann geht es auch um die Frage: Bin ich nah genug an den Menschen? So wie Jesus es möchte. Welche Impulse bekommen denn meine Mitmenschen von mir? Was nehmen sie wahr von mir? Können sie erkennen, dass ich von Gottes Liebe bewegt bin? Wenn nicht, woran liegt das? Bin ich zu weit weg, sodass sie es nicht sehen können? Oder bin ich am Ende nicht nah genug an Jesus, sodass er seine Impulse nicht durch mich weitergeben kann? Unsere Komfortzone ist manchmal das Sofa vor dem Fernsehen, oder? Aber wenn ich dort hocke, werde ich nicht bewegt und werde auch nichts bewegen. Wenn wir uns nach geistlicher Bewegung in unserem Leben sehnen, dann müssen wir tatsächlich raus aus unserer Komfortzone. Wir müssen uns Jesus anvertrauen, der halt dummerweise die Angewohnheit hat, uns in die Wachstumszone zu führen. Letzten Endes geht es darum, dass ich mich von Jesus und seiner Liebe bewegen lasse. Ich muss bereit sein, dass er mir seine Impulse geben kann. Und dann ist es im Grunde ein ganz einfaches Gebet, womit wir da anfangen können. Jesus, zieh mich in deine Gegenwart. Begegne mir. Berühre mich. Lass mich von deiner Liebe ergriffen sein. Und dann bewege mich. Amen.